Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie fürs Klassenzimmer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Können Sie sich vielleicht erinnern, was Sie letzte Nacht geträumt haben? Wenn man Erwachsene nach wiederkehrenden Träumen fragt, taucht ein Thema überraschend oft auf. Wieder in der Schule sein. Ein erstaunliches Phänomen, denn selbst Menschen, die seit Jahrzehnten kein Klassenzimmer mehr betreten haben, berichten davon. Dieser Traum zählt sogar zu den 5 häufigsten überhaupt. Und das Erstaunlichste? Fast niemand beschreibt ihn als angenehm. Im Gegenteil, die meisten empfinden ihn als unangenehm, beklemmend, manchmal sogar peinlich. Plötzlich sind sie nicht mehr Mutter oder Vater, sondern wieder Schülerin oder Schüler. Konfrontiert mit Themen wie Noten, Mitarbeit oder Benimmregeln. Da ist er auch wieder, dieser ganz eigene Geruch von Klassenzimmern. Man sitzt wieder auf Kinderstühlen, fühlt sich selbst irgendwie zu groß und gleichzeitig wieder ganz klein. Lehrerinnen und Lehrer treten auf den Plan, nicht als Gesprächspartner auf Augenhöhe, sondern als Autoritäten, die bewerten, kritisieren und Erwartungen formulieren. Für viele Eltern wird dieser Traum mindestens 2-mal im Jahr Realität. Immer dann, wenn der Gang zur Schule tatsächlich wieder ansteht. Immer dann, wenn Elternsprechtag ist.
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um die Studie mit dem Titel »Er tut sich einfach schwer«, eine gesprächsanalytische Untersuchung zur Mitteilung von Leistungsproblemen in Elterngesprächen. Von Hedda Benewitz und Lars Wegner, erschienen 2017 im Fachjournal Psychologie in Erziehung und Unterricht. Die Autorin und der Autor analysierten, wie Lehrerinnen und Lehrer in Elterngesprächen über Probleme sprechen, wie sie Leistungsprobleme thematisieren und welche Strategien sie dabei nutzen. Gleichzeitig untersuchten Benewitz und Wegner, welche Konsequenzen sich aus diesen Mitteilungen für die Interaktion ergeben. Also etwa für die Verantwortungszuschreibung, für Vorschläge zur Problemlösung und für das Bild des Schülers oder der Schülerin, das im Gespräch entsteht.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Ich fange mal mit einem dieser wohlklingenden Sätze an. Die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule wird als Bildungspartnerschaft verstanden. Alleine deswegen wäre es ja schon interessant zu erfahren, wie gut diese Art der Kommunikation funktioniert. Wenn man annimmt, dass jede Lehrkraft in Deutschland pro Jahr 2 Elternsprechtage mit jeweils 3-stündiger Dauer absolviert, dann kosten Elternsprechtage an staatlichen Schulen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler pro Jahr grob überschlagen 150 Millionen Euro. Und da sind die Nebenkosten noch nicht einmal mit eingerechnet. Und da stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das? Laut dem Bildungsbarometer zur Kooperation Elternhaus-Schule aus dem Jahr 2009 geben 41% der Eltern an, dass Gespräche mit Lehrkräften im Sande verlaufen, weil keine konkreten Hinweise darauf erfolgen, wie weiter verfahren werden kann. Das klingt ja erstmal nicht so optimal. Und an dieser Stelle kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Die Studie von Benewitz und Wegner liefert hierauf Antworten. Für Lehrerinnen und Lehrer ist sie aber auch zusätzlich deswegen interessant, weil Elterngespräche nicht nur von Eltern in vielen Fällen als unangenehm erlebt werden, sondern auch von den Lehrkräften selbst. In Untersuchungen zu Belastungsfaktoren rangieren Elterngespräche häufig in den Top 10. Dies liegt mitunter auch daran, dass sich viele Lehrerinnen und Lehrer selbst nicht besonders kompetent darin wahrnehmen, diese Art der Gespräche zu führen. Verschiedene Untersuchungen, die ich Ihnen gerne in die Folgenbeschreibung packe, zeigen, dass Elterngespräche auf beiden Seiten häufig angstbesetzt sind, dass ein Machtgefälle wahrgenommen wird dass die Gesprächsanteile zugunsten der Lehrkräfte extrem ungleich verteilt sind und dass Feedback vor allem auf der Ebene der Person stattfindet. Die Studie der heutigen Folge bietet einen Einblick in die Gesprächspraxis von Lehrerinnen und Lehrern und ermöglicht eine Reflexion des eigenen Gesprächsverhaltens, weil sie sowohl Schwächen als auch Potenziale aufzeigt. Die Erkenntnisse liefern keine Handlungsanweisungen oder Gesprächskochrezepte im Stile von 101 Tipps und Tricks für das Elterngespräch. Sie liefern vielmehr eine Reflexionsfläche. Zu welchen Mustern neigen Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie mit Eltern sprechen? Welche Botschaften vermitteln sie, bewusst oder unbewusst, über ihr Bild von Lernen, über Leistung und über Verantwortung? Die Studie kann als Anlass und Grundlage dafür verwendet werden, den eigenen kommunikativen Habitus kritisch zu hinterfragen. Zudem bietet die Studie Impulse für die Lehreraus- und Fortbildung in Bezug auf Gesprächsführungskompetenz. Ein Bereich, in dem bislang häufig mit allgemeinen Kommunikationsmodellen gearbeitet wird, aber eher selten mit empirischen Analysen realer Gesprächssituationen.
Was wurde genau erforscht?
Die in der Studie anfangs formulierte und dann ausdifferenzierte Forschungsfrage lautete: Wie werden Leistungsprobleme von Schülerinnen und Schülern in Elterngesprächen, speziell bei Elternsprechtagen, von den interagierenden Personen thematisiert? Zur Beantwortung dieser Frage legten Benevitz und Wegner eine qualitativ-explorative Untersuchung an. Qualitative Untersuchungen versuchen, Verhalten und Erfahrungen in ihrem konkreten Kontext zu erfassen. Sie arbeiten in der Regel mit wenigen Fällen und echten Situationen, zum Beispiel Gesprächen oder Beobachtungen. Ziel ist es, Muster, Deutungen oder Sinnzusammenhänge zu erkennen, wie Menschen etwas wahrnehmen, ausdrücken oder miteinander aushandeln. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung, die mit messbaren Daten arbeitet, die sie an großen Stichproben erhebt und statistisch auswertet. Explorativ bedeutet, dass nicht Hypothesen geprüft wurden, die im Vorhinein feststanden, sondern dass es sich um offene Fragestellungen handelte. In diesem Fall war das Ziel herauszufinden, was in den Gesprächen zwischen Lehrkräften und Eltern tatsächlich passiert, ohne vorher genaue Annahmen darüber zu haben. Und wie lief das nun ab? Die Forschenden haben Tonaufnahmen von echten Elterngesprächen bei Elternsprechtagen untersucht. Dabei haben sie besonders darauf geachtet, wie Lehrkräfte Leistungsprobleme von Schülerinnen und Schülern ansprechen, welche Wörter und Formulierungen sie benutzen, wie sie die Ursachen erklären und wem sie die Verantwortung zuschreiben. Also ob sie eher den Schülerinnen und Schülern, den Eltern oder sich selbst Verantwortung zuschreiben. Zur Auswertung nutzten die Autorin und der Autor eine Methode der Gesprächsanalyse, mit deren Hilfe sie systematisch untersuchten, wie Menschen miteinander sprechen, wie die Gespräche ablaufen und wie durch Sprache bestimmte Eindrücke entstehen. Zum Beispiel, ob ein Kind als faul oder hilfsbedürftig dargestellt wird. Beteiligt an den 142 verwendeten Gesprächen waren insgesamt 19 Lehrpersonen, 125 Mütter, 33 Väter und 76 Schülerinnen und Schüler. Die Gespräche fanden alle an verschiedenen Schularten in Nordrhein-Westfalen statt und weisen eine durchschnittliche Dauer von ca. 10,5 Minuten auf. Wichtig: Qualitative Untersuchungen wie diese können Muster identifizieren, aber wir wissen nicht, wie häufig diese Muster auftreten.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Es gibt drei zentrale Ergebnisse. Erstens, die Mitteilungen der Lehrerinnen und Lehrer über Leistungsprobleme der Schülerinnen und Schüler sind häufig vage und sehr pauschal. Typische Beispiele aus den Gesprächsverläufen sind Äußerungen wie: Er tut sich schwer, oder es macht ihr einfach keinen Spaß. Diese Aussagen bleiben im Ungefähren und liefern keine konkreten Informationen über das tatsächliche Lernverhalten, über fachliche Defizite oder über systematisch erhobene diagnostische Beobachtungen. Hier zeigen sich Hinweise auf eine oft unzureichend ausgebildete diagnostische Kompetenz. also der Fähigkeit von Lehrkräften, auf Basis gezielter Beobachtungen und fundierter Analysen individuelle Lernstände, kognitive Strategien oder Verständnishürden von Schülerinnen und Schülern differenziert zu erkennen und zu interpretieren. Zweitens, die Verantwortung für die Leistungsprobleme wird fast durchgängig einseitig dem Kind oder Jugendlichen zugeschrieben. Diese lernen nicht genug, melden sich nicht, haben kein Interesse. Didaktische oder pädagogische Faktoren, die im Verantwortungsbereich der Lehrkräfte liegen, bleiben weitgehend außen vor. Lehrerinnen und Lehrer sehen sich dabei eher als beobachtende, weniger als gestaltende Akteure. Die Zuschreibungen lassen sich unter dem Aspekt der Kausalattribution einordnen. Kausalattribution bezeichnet die Ursachenzuschreibung für Erfolg oder Misserfolg, etwa ob eine Lehrkraft Lernschwierigkeiten internal durch mangelnde Anstrengung des Kindes oder external durch unangemessene Aufgabenstellungen oder didaktische Passungsprobleme attribuiert. In der Studie dominieren internal stabile Attributionen, das Kind ist ebenso. Drittens, die Lösungsstrategien für vorhandene Leistungsprobleme sind unspezifisch und oft moralisch konnotiert. Aufforderungen wie, da musst du dich halt einfach mal festbeißen oder du musst mal ein bisschen mehr üben, dominieren die Gespräche und es fehlt oft an konkreten Fördervorschlägen. Es fehlt außerdem an individualisierten Maßnahmen oder strukturierten Unterstützungsangeboten. Der Rückgriff auf moralische Appelle verstärkt zudem implizit die internale Attribution. Du bist doch selbst schuld. Zusammenfassend zeigt sich, dass die Lehrkräfte in den untersuchten Gesprächen Leistungsprobleme häufig unspezifisch beschreiben, die Verantwortung primär bei den Schülerinnen und Schülern verorten, auf moralische Appelle statt auf konkrete Fördermaßnahmen zurückgreifen und die eigene Verantwortung weitgehend negieren. Dadurch bleiben diagnostische Potenziale ungenutzt, wirksame Unterstützungsstrategien bleiben aus und die Eltern verlassen die Gespräche unzufrieden.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Die Ergebnisse der Studie haben klare und praxisrelevante Implikationen für die Gestaltung von Elterngesprächen und auch irgendwie für die Lehrerbildung im Allgemeinen. Ich versuche zunächst einmal aus den Ergebnissen drei konkrete Implikationen für Gespräche zu formulieren. Erstens, es ist hilfreich, wenn Beobachtungen konkret und nachvollziehbar formuliert werden. Die Ergebnisse legen nahe, vage Aussagen wie Ihr Kind tut sich schwer oder es fehlt an Motivation durch präzise, diagnostisch fundierte Informationen zu ersetzen, etwa Ihr Kind hat Schwierigkeiten beim Leseverstehen längerer Sachtexte oder in Mathematik zeigen sich Unsicherheiten im Bereich der schriftlichen Division. Grundlage professioneller Elterngespräche sind systematisch erhobene Daten, zum Beispiel aus der Lernstandsdiagnostik, Aufgabenanalysen oder Beobachtungsbögen. Oder auch aus dem Feedback der Schülerinnen und Schüler zum Unterricht. Zweitens, in einem professionellen Gespräch werden konkrete individuelle Fördermöglichkeiten aufgezeigt, statt vage Empfehlungen im Sinne von, er muss halt mehr üben. Eine recht einfache Faustregel ist die, wenn Eltern die gleiche Förderempfehlung, die sie von einer Lehrkraft bekommen, auch von ihrer Steuerberaterin oder von ihrem Fliesenleger bekommen könnten, dann handelt es sich in der Regel nicht um professionelle Beratung. Diese zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass sie diagnosebasiert, individuell zugeschnitten und nachvollziehbar pädagogisch begründet ist. Sie benennt realistische Ziele und zeigt konkrete Handlungsschritte auf, die sowohl in der Schule als auch im häuslichen Umfeld umgesetzt werden können. Drittens, in einem professionellen Elterngespräch wird Verantwortung reflektiert. Selbstwertdienliche Attribution nennt man das, wenn Menschen die Ursachen für Erfolge bei sich selbst, aber die für Misserfolge bei anderen Personen oder anderen äußeren Einflüssen sehen. Und diese selbstwertdienliche Attribution äußert sich in schlecht geführten Gesprächen eben im gegenseitigen Zuschieben des schwarzen Peters. Zum Beispiel dann, wenn Leistungsprobleme von Schülerinnen und Schülern einseitig auf deren Voraussetzungen oder deren Verhalten zurückgeführt werden und der Unterricht als Bedingungsfaktor einfach ausgeklammert wird. Bei all dem soll aber eine Sache auch nicht unter den Tisch fallen. Selbstverständlich gibt es auch einfach nervige Eltern. Eltern mit überzogenen Ansprüchen, mit verzerrten Wahrnehmungen ihrer Kinder und mit mäßig ausgeprägten Umgangsformen. Es ist aber halt nur so, die Professionalität wird im Kontext von Elterngesprächen im schulischen Kontext nicht von diesen erwartet. Das war es erst einmal zu konkreten Implikationen für die Gesprächsführung, aber in Anbetracht der Ergebnisse der Studie stellt sich auch noch eine ganz andere Frage. Inwieweit wird professionelle Gesprächsführung allgemein und speziell für den Kontext von Elterngesprächen in der Lehrerbildung überhaupt anschlussfähig vermittelt? Offensichtlich ist es für konkrete Gesprächssituationen nicht besonders hilfreich, in Studium und Referendariat oder in der Fortbildung das allgemeine Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick, das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun oder das Modell der gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg auswendig zu lernen. Abgesehen davon, dass diese Modelle an sich problematisch sind, insbesondere die letzten beiden, bleiben sie ohne wiederholte Anwendung völlig nutzlos. Gesprächstechniken lernt man alleine durch Übung und Feedback und sie helfen überhaupt nichts, wenn die Gesprächsbasis nicht stimmt. Sie können noch so viele Ich-Botschaften senden, wenn sie keine fundierten Beobachtungen oder keine konkreten Förderperspektiven haben. Dann wirken die richtigen Kommunikationsstrategien schnell leer und formal. Ah, und noch eine Sache. Wenn sich viele Lehrkräfte heute auf die Fahnen schreiben, ihren Schülerinnen und Schülern sogenannte Zukunftskompetenzen zu vermitteln und Kommunikation häufig zu diesen Zukunftskompetenzen gezählt wird, dann bietet die Studie auch hier einen ganz guten Reflexionsanlass. Denn es stellt sich natürlich die Frage, inwiefern Kompetenzen, die im eigenen professionellen Handeln nur eingeschränkt ausgeprägt sind, tatsächlich gezielt bei Schülerinnen und Schülern gefördert werden können.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Martin Gartmeier, Markus Gebhardt und Benjamin Dottka untersuchten in einer quantitativen Studie aus dem Jahr 2016 die Kommunikationskompetenz von 677 deutschen Mathematiklehrkräften im Umgang mit Eltern. Mittels Fragebögen wurden drei zentrale Aspekte erfasst: die kommunikative Kompetenz, der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen über Elternanliegen sowie der zeitliche Aufwand für Elterngespräche. Die Ergebnisse zeigen 4 Lehrkraftprofile, 24% verfügten über eine hohe Kommunikationskompetenz, 36% lagen im mittleren Bereich, 16% wiesen eine niedrige Kompetenz auf und weitere 24% zeigten ein besonderes Muster, nämlich den starken Fokus auf pragmatische Problemlösung. Auffällig war, Lehrkräfte mit höherer Kommunikationskompetenz tauschten sich auch signifikant häufiger mit Kolleginnen und Kollegen zu elternbezogenen Themen aus. Die aufgewendete Zeit für Elterngespräche stand hingegen in keinem Zusammenhang zur Kompetenz. Also mehr Zeit bedeutet nicht automatisch bessere Kommunikation. Ein systematisches Review von Elaine Munthe und Elsa Westergaard aus dem Jahr 2023 fasst 33 empirische Untersuchungen aus 13 Ländern zu Eltern-Lehrer-Gesprächen zusammen und bietet Einblick in deren Ablauf und Wirkung. Die Ergebnisse zeigen, dass Elternsprechtage inhaltlich meist stark von den Lehrkräften dominiert werden. Diese übernehmen typischerweise die Rolle der Beurteilenden. Eltern hingegen agieren eher als Zuhörende, gelegentlich als Verteidigende. Insgesamt zeigt die Studie, dass Elternsprechtage nur dann als sinnvoll wahrgenommen werden, wenn sie auf Augenhöhe, dialogisch und mit Raum für elterliche Beteiligung geführt werden. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Hedda Benewitz und Lars Wegner legen sprichwörtlich den Finger in die Wunde und beleuchten systematisch jene Gesprächssituationen, die von beiden Seiten häufig als belastend oder wenig zielführend erlebt werden. Zugleich machen sie deutlich, welches Potenzial in professionell geführten Elterngesprächen stecken würde, wenn sie klar strukturiert, diagnostisch fundiert und mit Blick auf konkrete Unterstützungsmöglichkeiten geführt würden. Elternsprechtage sollten weder für Lehrkräfte noch für Eltern Zeitverschwendung oder gar ein Grund für wiederkehrende Albträume sein, sondern eine echte Gelegenheit zur Zusammenarbeit im Sinne des Kindes. Die Studie von Benevitz und Wegner zeigt nicht nur, was schieflaufen kann, sie gibt auch wichtige Hinweise darauf, wie es besser gehen könnte. Und deswegen handelt es sich aus meiner Sicht um eine Studie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Bis zum nächsten Mal.